Der Mann, dessen Leiden und Sterben wir uns heute erinnern, wurde in seinem Leben oft Sohn Davids genannt. Wir kennen das aus unterschiedlichen Geschichten dann auch, dass er auch angerufen wurde als Sohn Davids. Und das war den Evangelisten auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen. Denn David war der große König ja in Israel. Und das hatte nicht nur etwas damit zu tun, dass er Jerusalem ebenso als politisches und religiösen Mittelpunkt dann erobert und geschaffen hat. Das lag im Endeffekt am etwas anderen. Und das ist etwas, was, ich sag mal, als ich so darüber nachdachte, etwas ist, was ich gerne eigentlich, ich sag mal, immer wenn der Bundestag zusammenkommt oder dann im Abgeordnetenhaus oder hier bei uns im Bezirk, die BVV, was ich da eigentlich noch mal gerne so in Erinnerung rufen würde. Denn bei diesem Mann war etwas ganz Besonderes. Er war ja Hirte, man könnte ja fast sagen Hirtenjunge. Und kam eben dann aus, oder war dann eben von seinem Lebenskonzept eher jemand, der nicht so hoch angesiedelt war. Und aus diesem Hirten wurde ein König. Das kennen wir heute bis ja auch immer wieder, dass wenn dann Politiker, die irgendwo mächtig geworden sind, nochmal darauf hinweisen, dass sie aus armen Verhältnissen gekommen sind, dass sie sich hochgearbeitet haben und, und. Man könnte sagen, so war es im Endeffekt bei diesem David auch. Also aus einfachen Verhältnissen als Hirte ist er König geworden. Aber dann passierte mit ihm etwas, was fast nie passiert dort, wo Menschen mächtig werden, auch wenn sie eben, gerade wenn sie eben aus kleinen Verhältnissen kommen. Der Hirte wurde zum König und wurde wieder zum Hirten, von seinem Verständnis her. Das ist das, was ihn ausmachte. Okay, jetzt fallen uns vielleicht solche Geschichten ein, wie von Bathseba oder so, wo es dann mit ihm durchgegangen ist. Aber als er darauf hingewiesen wurde, und das macht seine innere Haltung aus, hat er sich nicht irgendwie rausgewunden, sondern er hat gesagt, ja, und hat Buße getan. Unser Land braucht Leute, Menschen brauchen Leute, die Karriere machen, die Könige werden, aber noch eine Hirtengesinnung in sich tragen. Und das war dieser Mann David. Als Samuel ihn berufen hat, er sollte ja dann einen neuen König berufen, da guckte er sich so die ganze Familie an und dann kamen die ganzen Brüder von David ja vorbei und die waren alle mächtig und prächtig und so. Und Samuel dachte immer, ja, der müsste es sein, der könnte es auch sein irgendwie. Und am Ende, wir kennen ja diese Geschichte, greift Gott nochmal ein und sagt, nee, nimm den, der jetzt nicht so viel irgendwie hermacht. Wenn wir uns Bilder von David angucken, es gibt ja keine Originale, aber so wie er dargestellt wird, wird ja eigentlich schon immer auch als, ist er mal, eine Person dargestellt, die gut aussieht und. Aber irgendwie war das wohl so, dass man ihn in der Reihe der Kandidaten echt übersehen hätte. Und dann hört Samuel eben dieses Wort von Gott, du guckst. Und das ist das, was ihr Menschen macht, ist nicht nur dein Problem, sondern das ist Menschenproblem. Du guckst ja nur auf Äußerlichkeiten. Aber Gott sieht ins Herz und deswegen nimm nicht die dort, sondern nimm jene. Und dieser Mann aus Nazareth, der ja Sohn Davids genannt wurde, hat wohl auch so eine Gesinnung, so eine Haltung in sich getragen. Die Frage ist heute an diesem Karfreitag, was sehen wir eigentlich, wenn wir diesen Mann aus Nazareth sehen, wenn wir den Gekreuzigten sehen? Was sehen wir, wenn wir auf das Kreuz gucken? Die Frage ist, sehen wir die Wirklichkeit oder was sehen wir? Wir haben in den Texten es gehört und wir haben das ja auch in den Liedern mitunter besungen. Was wir sehen, was die Wirklichkeit ist, da hat Jesaja auch schon von gesprochen, ist ja dieser zerbrochene und dieser zerschlagene Mann. Jesaja hat das ja so beschrieben, dass er eine hässliche Gestalt hatte. Da war nichts Schönes an ihm und man hat sein Angesicht vor ihm verborgen. Und, wir kennen das ja dann immer wieder aus dieser Passionsgeschichte und aus diesen Passionserzählungen. Was sehen wir, wenn wir den Gekreuzigten sehen? Sehen wir die Wirklichkeit oder sehen wir was anderes? Er so haben wir es in der letzten Lesung gehört, aus dem Kolosserbrief, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Das war und ist bis zum war damals und ist bis zum heutigen Tage etwas, was man eigentlich, wo man sagen kann, wie kann man das in diesem Mann, in diesem geschundenen Mann eigentlich entdecken? Das ist die Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht viel mehr so, wie Jesaja es eben beschrieben hat, auch dass er eben hässlich war und unansehnlich und man wollte nicht hinschauen? Was sehen wir, wenn wir den Gekreuzigten sehen? Sehen wir die Wirklichkeit, die vor Augen ist? Oder sehen wir nochmal etwas anderes? Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alle zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden mache durch sein Blut am Kreuz. Wir waren ja die letzten Tage in Ludwigsburg, haben da ja, einiges auch durchmachen müssen und ich hatte dann die Möglichkeit, wofür ich dann auch sehr dankbar war, das passte dann gerade eben noch da rein, eine Ausstellung zu besuchen. Weil in Ludwigsburg gibt es gerade eine Van Gogh-Ausstellung. Und das habe ich mir dann trotz all den Begleiterscheinungen nicht nehmen lassen und habe mich wieder so ein bisschen reinziehen lassen, so in die Welt Van Goghs. Ihr kennt die ja, die begegnet euch stets und ständig, also draußen diese Kirschblüten dort, das ist ja Van Gogh oder dann die Auferweckung des Lazarus, also wenn ihr euch einen Kaffee holt, seht ihr immer, also ist ja ganz bewusst so gemacht, also Auferweckung von den Toten und Kaffeemaschine, also das ist ja manchmal etwas, was auch dann irgendwie doch zusammenpasst. Van Gogh, und das haben sie leider nicht so ganz hingekriegt, weil sie haben sich nur, also in Ludwigsburg in der Ausstellung, nur mit den Farben so sehr beschäftigt und das so aufleuchten lassen. Aber Van Gogh, sagt man, war ja der erste Maler der Moderne. Und also wer so seine Lebensgeschichte kennt, der ist zu beglückwünschen. Wer sie nicht kennt, sollte die mal nachholen auch oder sollte das noch nachholen. Er hat ja ein interessantes Leben dann auch gelebt und ist ja hat auch früh schon so ein bisschen gemalt und wollte ja dann Prediger werden, hat das auch gemacht, ist dann rausgeflogen und hat ja dann hinterher weiter gemalt und hat sich erstmal sehr auch beschäftigt mit dem, was er eigentlich nicht so kann. Sein Stil war im Endeffekt nicht so, dass die Leute gesagt haben, boah, großartig und. Und ich vermute mal, der eine oder andere, und das ist ja auch verständlich, fremdelt dann so ein bisschen, wenn man seine Bilder sieht, weil irgendwie stimmt es ja nicht so ganz. Also mit den Proportionen und mit dem, was er dann so dargestellt hat, irgendwie, ja. Van Gogh hat sich irgendwann entschieden und hat gesagt, ich male nicht oder bilde nicht die Realität ab. Weil er sagt, das ist im Endeffekt nur ein Abklatsch. Das ist im Endeffekt nur etwas, ja, was keine Tiefe hat. Ist wie ein Foto, wenn wir dann so ein Foto machen, dann stellen wir uns irgendwie so irgendwie hin und dann, okay, da haben wir eigentlich so ein 1:1 Abbild von dem, was die Linse in Wirklichkeit dann auch vor Augen hat. Maler, die so malen, ja, kriegen besonders dann immer viel Geld, wenn sie Frauen porträtieren. Weil die wollen ja auch, Männer auch nicht, aber die verkneifen sich dann immer im Kommentar, die wollen ja nicht so verfremdelt werden, sondern eigentlich wollen sie ja so, dass die ganze Schönheit irgendwie aufleuchtet. Van Gogh hat gesagt, nein, wenn ich einfach nur abbilde, dann bilde ich nur die Wirklichkeit ab. Aber was ich nicht abbilde, ist die Wahrheit. Denn die Wahrheit unseres Menschseins besteht ja nicht in dem, was wir rein äußerlich dann sehen. das gehört auch zu uns. Das ist gerade die Wirklichkeit und die aktuelle Erscheinung. Und wenn man sich dann so die alten Fotos anguckt, dann merkt man, okay, irgendwie ist da doch was im Wandel. Van Gogh hat irgendwann angefangen mit seinem Malstil, mit seiner Kunst, hat er angefangen, die Wahrheit herauszuholen aus dem, was er sieht. Und die Wahrheit ist eben nicht einfach so, dass alles eben so aussieht oder so ist, wie es scheint. Und das wissen wir ja bis zum heutigen Tage. Die Wahrheit ist nicht einfach das, was da scheint, sondern wenn man dahinter schaut, dann merkt man sehr schnell, boah, die Wahrheit sieht vielleicht noch mal ein bisschen anders aus. Spätestens am ersten gemeinsamen Morgen, den man dann erlebt und wenn man so aus dem Schlaf dann erwacht, merkt man das Gegenüber irgendwie, oh, sah doch gestern Abend noch anders aus. Lag es jetzt an ihr, lag es am Alkohol, wir wissen es nicht so genau. Van Gogh, und das ist das, was die Moderne dann auch ausmacht, Van Gogh wollte wahrhaftiger als die Wirklichkeit sein. Und das macht seinen Stil dann am Ende auch aus. Er hat ja dann einen ganz eigenen Stil geprägt. Und das, was sich dahinter eben verbirgt und das, was er eben wollte, war, dass er wahrer malen wollte oder die Welt wahrer darstellen wollte als die Wirklichkeit, als wie sie sich in der Wirklichkeit zeigt. Und das, finde ich, ist großartig. Das ist ein Grund, warum ich ihn so als Künstler so auch liebe. Weil beim Betrachten dieser Bilder, die irgendwie ästhetisch nicht irgendwie gleich schön sind, mir doch etwas begegnet von dem, was wahrhaftig ist. Was sehen wir, wenn wir auf Christus sehen, wenn wir den Gekreuzigten sehen? Für die Menschen war es seit jeher eigentlich etwas, worüber man gespottet hat. Ja, glaube ich, hier schon mal erzählt. Ich hatte einen Arbeitskollegen früher bei der Armee, der wusste dann, die wussten ja alle, dass ich irgendwie fromm bin, zur Kirche gehöre. Und der sagte immer, was willst du denn mit diesem Lattenjupp? So hat er meinen Herrn genannt. Ich weiß nicht, was ihr alle schon gehört habt, wenn ihr mit euren Arbeitskollegen, Kolleginnen in der Schule dann über den Glauben sprecht, was die Leute euch dann sagen. Für viele ist das etwas, wo man sagt, guck dir das doch mal an, da ist doch kein Staat mit zu machen. Wenn du etwas erreichen willst in dieser Welt, da musst du anders auftreten, da musst du anders erscheinen, doch nicht so. Und so ging es den Menschen damals auch, die das mitbekommen haben. Am Anfang wurde Jesus ja vor den Hohen Rat zitiert. Und man hat ihn gefragt, bist du der Messias, bist du der Sohn Gottes? Antworte, du hast doch gesagt, du würdest in 3 Tagen den Tempel einreißen und wieder aufbauen. Zeig doch mal, wie das geht. Und dann wollten sie von Jesus eben, dass er seine Macht, sag mal, sein Königtum auf diese Art und Weise erweist, indem er mächtig auftritt. Ja, dann reiß ihn doch ab und bau ihn doch wieder auf. Dann können wir an dich glauben. Und Jesus ließ sich nicht darauf ein. Und dann zeigten sie ihm, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, was sie für eine Macht haben. Und dann brachten sie ihn zu Pilatus. Und wir haben ja auch gehört, wie sie sich hinter beschwert haben, nee, schreibt das doch nicht drauf. Und er sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das ist euer König der Juden. Guckt euch das an, ist ja eher ein Spott. Dann brachten sie ihn zu Pilatus. Und er redete mit Jesus und sagte, sag mal, bist du ein König? Stimmt das, was sie sagen, dass du ein König bist? Dann zeig doch mal deine Macht, dann zeig doch mal, was du kannst. Und Jesus ließ sich nicht darauf ein, hinterher verstummte er auch ganz und gar und machte ihm auch deutlich, mein Reich, das ist nicht das Reich dieser Welt. Du bist hier König, das ist auch gut, du bist so ein Landesfürst, ist auch in Ordnung. Mein Reich hat mit deiner Macht gar nichts zu tun. Und wenn du meinst, du hättest Macht über mich, vertu dich nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber dann zeigte ihm Pilatus, was er für eine Macht hat. Und dann zog er ihn vors Volk. Und er wollte ihn ja irgendwie nochmal dann eigentlich freilassen und konnte aber dann das nicht. Wir haben gestern darüber nachgedacht, auch höchstwahrscheinlich war die Bewohnerzahl an diesen Tagen, hatte sich verzehnfacht in Jerusalem und man hatte immer Angst, die Mächtigen hatten immer Angst, dass es hier zu einem Aufstand kommen könnte. Und er wollte sich natürlich nicht irgendwie verderben mit den Juden. Und deswegen dachte er, okay, ich gebe den Leuten ihren Willen und frage sie, wen wollt ihr haben? Den hier oder den Barabbas? Der Barabbas war ein Verbrecher. Ein Terrorist höchstwahrscheinlich, also ist auch interessant, sich mit ihm nochmal weiter zu beschäftigen. Und das Volk guckte sich das an und entschied sich, weil die Pharisäer und Schriftgelehrten dann eben auch Stimmung gemacht haben und entschieden sich für diesen Barabbas. Jesus, was lässt du da mit dir machen, wenn du König bist? Zeig doch mal kurz deine Macht und dann weiß das Volk doch auch, wen sie zu wählen haben. Und er hielt sich zurück und sagte nichts. Und danach übergab man ihn den Soldaten. Willkommen, König der Juden. Höchstwahrscheinlich genauso ausdrücklich wie jetzt bei, ich sage immer Prinz Charles, er ist ja glaube ich schon König, wie bei, willkommen, König der Juden. Und wussten, ein König muss gekrönt werden und setzten ihm eine Dornenkrone auf. Und sagte, wenn du doch ein König bist, dann zeig doch mal, was du kannst. Und hing ein Mantel um ihn. Und das ist das, was immer passiert. Nicht, dass es auch nur ansatzweise vergleichbar ist, aber der Kollege, der vorhin so despektierlich dann über meinen Herrn gesprochen hat, irgendwann hat er mir einen gescheuert. Nicht so richtig, aber richtig einen gescheuert, weil er sagte, hör damit auf. Wie gesagt, überhaupt nicht zu vergleichen, was sie mit meinem Herrn gemacht haben. Weil manchmal musst du Menschen nur lang genug reizen, damit sie ihre Macht dann auch wirklich zeigen. Und haben auf ihn eingeschlagen, haben ihn angespuckt und verspottet und haben ihm gezeigt, was es heißt, mächtig zu sein. Und du König, zeig uns doch mal deine Macht. Du sagst doch, du wärst ein König. Dann zeig dich doch mal und spuckten ihm ins Gesicht und drückten die Dornenkrone noch mal etwas tiefer. Und dieser König, der augenscheinlich etwas ganz anderes ja darstellt, eher ein Verrückter, ein Irrer, ließ es mit sich geschehen. Und dann legten sie ihm eben das Holz auf den Rücken und er musste rauf nach Golgatha das Kreuz schleppen oder den Querbalken schleppen, brach immer wieder zusammen und die Leute hatten ihren Spaß. Vor kurzem noch darüber geredet irgendwie oder gejubelt, als er eingezogen ist, Hosianna, und jetzt kreuziget ihn. Zeig doch mal, wenn du der bist, von dem du sagst, dass du seist. Zeig doch mal deine Macht. Und als er oben am Hügel angekommen war, richteten sie das Kreuz mit ihm auf und standen unter dem Kreuz und feixten und machten sich lustig über diesen König. Steig doch herab. Du hast doch anderen geholfen. Dann steig doch herab und tu etwas. Und selbst einer von denen, die mit ihm gekreuzigt wurden, ging ihn dann auch an und sagt, du hast doch den anderen geholfen, nun hilf doch dir und uns, zeig doch mal deine Macht. Nichts geschah. Verstummt wie ein Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird. Was sehen wir da? Augenscheinlich. Die Wirklichkeit ist ein zerschlagener und zerschundener Körper, ein Mann, der groß geredet hat, er und dann so endet. Was sehen wir da, wenn wir auf das Kreuz blicken. Zeig uns doch, Jesus, deine Macht. Und dann hat er ihn und uns seine Macht gezeigt. In einem Gebet. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und da hat sich die Macht dieses Königs gezeigt und erwiesen. Keine Macht, die augenscheinlich darzustellen wäre, wo wir sagen, hier kannst du doch gucken, hier siehst du doch seine Wirklichkeit. Nein, seine Wirklichkeit war eine hässliche, vor der hat man sich abgewandt. Aber die Wahrheit war, dass in diesem Mann und durch diesen Mann das Heil dieser Welt aufgeleuchtet ist. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das galt damals und das gilt bis zum heutigen Tage. Die Antwort auf den Hass in dieser Welt ist nicht Macht, die sich durch Gewalt zeigt, sondern Liebe, die erträgt und erduldet. Das ist sein Weg, das ist seine Macht. Wir brauchen das wieder ganz neu in diesen Zeiten. Und ich ärgere mich, wenn ich durchs Land fahre und zum Beispiel auf einem, war jetzt auch, als wir unterwegs waren, auf einem Parkplatz fahre und da nicht wieder runterkommen. Warum? Weil die ganzen Lkw-Fahrer dort alles blockieren. Warum machen sie das? Weil sie schlechte Menschen sind? Nein, weil diesen Job keiner mehr machen will. Weil sie unter Bedingungen leben und arbeiten müssen, die menschenunwürdig sind. Oder wenn man dann im Krankenhaus ist und sieht, wie da wieder dieses und jenes schief geht. Und dann begleiten wir meine Schwägerin auf ihrem letzten Weg und man könnte nur ausflippen vor dem, was dort passiert. Warum? Weil die alle dumm sind und schlecht sind? Nein, weil in unseren Krankenhäusern Zustände herrschen, dass eben von einer anderen Station nachts mal eben jemand schnell vorbeikommen muss, weil einfach zu wenig Leute da sind, weil das keiner mehr machen will. Und dann geht man in die Schule und guckt sich das an, wie es dort aussieht und was dort passiert. Und jetzt kann man eins nach dem anderen aufzeigen. Und wir haben für nichts Geld. Nur 100 Milliarden für die Armee, die sind wichtig. Und weiter aufrüsten und gewaltig daherkommen, das ist wichtig. Was unsere Welt braucht, ist nicht mehr Schein, sondern mehr Sein von dem, was dieser Mann aus Nazareth uns vermittelt hat. Und das macht mich wütend. Ich verstehe das, dass man das nicht glauben kann und sagen kann, okay, das ist ein Weg, der ist ein bisschen, da musst du schon verrückt sein. Das verstehe ich, das kann ich auch nachvollziehen und das ist menschlich. Aber ich sage mir, nicht im Namen meines Herrn 100 Milliarden in die Armee schieben, nicht in seinem Namen. Nicht in seinem Namen dann anfangen, den Reichtum zu mehren und die Armen vergessen, nicht in seinem Namen. Mach das, wenn das euer Weg ist, das ist in Ordnung, aber nicht in seinem Namen. Denn sein Weg ist ein anderer Weg. Sein Weg geht anders. Und das begegnet uns heute wieder ganz neu. Er hat sich nicht aufgeplustert und hat sich gewehrt, als man ihn angespuckt und beleidigt und geschlagen hat. Er hat nicht gesagt, jetzt müssen wir aufrüsten. Wenn wir meinen, das tun zu müssen, dann müssen wir das tun, aber nicht in seinem Namen. Und darum sollte es wieder ganz neu gehen in diesen Tagen, dass wir uns auf den besinnen, an den wir glauben, der unser Herr ist. Und vielleicht dann wieder ganz neu auch anfangen, über das nachzudenken, was den Menschen wirklich Heil und Frieden bringt. Für die Ewigkeit hat er den Weg bereitet. Da müssen wir nicht ein Jota noch dazu tun. Der Himmel, der Weg in den Himmel, ist befreit durch seinen Abstieg in die Hölle. Und da haben wir nicht ein Jota mehr, was wir zufügen können. Aber das ist ja nicht nur ein Bekenntnis am Karfreitag, oder am Sonntag. Das ist eine Wirklichkeit für diese Welt. Und unsere Aufgabe ist es eben, gegen den Augenschein, auch gegen die Wirklichkeit, die Wahrheit zu suchen und danach zu fragen, was ist denn wahr? Und vielleicht hört man nicht dann auf das, was wir sagen. Man hört dann nicht auf das Evangelium. Man hört dann nicht auf diesen merkwürdigen und hässlichen König. Das ist alles in Ordnung. Aber ich will nicht mehr, dass man im Namen meines Herrn dann das andere lebt. Das will ich nicht mehr. Und ich will auch aufstehen dort, wo Menschen im Namen Gottes die Wahrheit des Evangeliums mit Füßen treten. Dass sie die Wahrheit treten, geschenkt. Verstehe ich, kenne ich, aber nicht mehr in seinem Namen. Amen.